Hörbilder. Das Radio-Feature.
Le salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas.
Es spricht der Präsident der Republik aus dem Regierungspalast. Aus sicherer Quelle erfahre ich gerade, dass Teile der Marine den Hafen Valparaíso eingenommen und sich gegen die gewählte Regierung erhoben haben.
11. September 1973, 7.55 Uhr. Via Radio wendet sich der chilenische Präsident Salvador Allende aus der Moneda, dem Präsidentenpalast in Santiago de Chile, an die Bevölkerung. Minuten später beschießt ein Flugzeug der Luftwaffe die Sendeanlagen von Radio Corporación mit Raketen. Die nächste Rede des Präsidenten wird bereits vom Sender der Kommunistischen Partei, Radio Magallanes, ausgestrahlt.
Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Arbeiter. Dies sind meine letzten Worte. Und ich bin sicher, dass mein Opfer nicht umsonst sein wird. Ich bin sicher, dass es wenigstens ein symbolisches Zeichen ist gegen den Betrug, die Feigheit und den Verrat.
Geschützfeuer beendet die letzte Rede von Präsident Allende. Um 11.45 Uhr lässt General Augusto Pinochet, unter dessen Kommando die Putschisten stehen, die Moneda aus der Luft bombardieren. Wenig später versammelt Allende seine Mitarbeiter und verkündet: Wir ergeben uns. Wir gehen hinaus. Lasst alle Waffen hier, ich gehe als Letzter. Salvador Allende bleibt zurück, setzt sich in den roten Samtfauteuil im Saal der Unabhängigkeit und erschießt sich mit seiner Maschinenpistole.
Also ich habe ja lange schon, also seit Beginn 1973 habe ich also gefürchtet, dass das schlimm endet, dass das also alles gefährlich wird. Du warst da nicht so pessimistisch, du hast immer noch also, an die gute Wende geglaubt.
Das war so. Ja. Und für mich war das auch anders. Die Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich wirklich bis zum Putsch gemacht. Und die Leute, die, mit denen ich zu tun gehabt habe, die haben auch nicht geglaubt, dass das so endet.
Chile, der Putsch und die Liebe. Die Geschichte von Sigrun und Herbert Berger.
Ich habe mich nie nach einer anderen Frau gesehnt. Und diese eine Frau war verheiratet und ich war Priester. Schlusspunkt, so war es. Ja.
Eigentlich haben wir gedacht, ich will nicht mehr heiraten. Mal genügt. Aber dann hat er mich doch überredet. Dann hast du mich doch überredet.
Ich hab dich überredet. Na, eigentlich, ich muss das schon noch erzählen.
Das brauchst du nicht erzählen, weil es mir zu blöd.
Erzählt von Judith Brandner.
Am besten, wir gehen nicht da ein ganz Stück laufe über den Stirn oder dort. Nein? Wir sind also hier im Herzen der Wachau. Wir haben etwa 2000 Quadratmeter. Allerdings, es ist dann auch relativ viel Arbeit. Aber wir freuen uns, dass wir den Garten haben. Und wir haben auch, dadurch, dass hier wenig Besiedlung ist, haben wir auch eine sehr starke Nähe zum Wald und auch zu den Tieren des Waldes. Nicht? Also es ist schon vorgekommen, dass ein Reh herunterkommt und hier beim Bier Dop trinkt oder dass hier die Enten ihre Eier ausbrüten und dann also die kleinen lieben Entlein, die ganz rasch ihr Nest verlassen, verlassen das Nest, gehen über die Bundesstraße hinunter zur Donau, sind nicht einmal einen Tag alt. Und ja.
Hoch über der Donau bei Rossatz steht ein kleines Haus aus dem Jahr 1890. Hier verbringen Sigrun und Herbert Berger gemeinsam mit Kater Feo ihre Sommer. Das Häuschen ist liebevoll eingerichtet, mit vielen Keramiken, Skulpturen aus Holz, die Sigrun gemacht hat, mit Bildern und Fotos an den Wänden, Textilien aus Lateinamerika. Ein romantisch wuchernder Garten mit einem Teich umgibt das Haus. Vom Garten eröffnet sich ein weiter Blick über die Donau und Weißenkirchen.
Von hier weg hat man eben einen guten Blick auf Weißenkirchen, hinter der Friedensfahne. Naja, diese Friedensfahne, jetzt ist schon wieder aus der Mode gekommen, das war eine Zeit lang ja ganz stark, nicht, dass überall diese Fahne in den Regenbogenfarben, nicht wahr, Regenbogen als Zeichen nicht wahr, des Friedens. Und wir haben noch eine Reservefahne, weil die schon jetzt ein bisschen ausgefranst ist. Aber man kriegt es heute eigentlich gar nicht mehr. Man muss also, unser letztes Stück werden wir besonders vorsichtig behandeln müssen.
Ich dir einen Kaffee einschenken. So, das sind zwei ganz alte Heferln und sie sind gar nicht graziös. Aber sie sind noch immer aus Chile und ich glaube, die sind schon 45 Jahre alt. Weil die habe ich dort in Massen gekauft. Holzteilern und diese Heferln habe ich, glaube ich, 40 oder was gekauft, weil bei uns immer viel Leute waren und immer viel zusammengehört worden.
Die Bergers haben oft Gäste. Freunde und Bekannte aus Lateinamerika, Freunde aus Österreich, Sigruns große Familie. An der Wand hängt eine Bildergalerie mit den 8 Kindern und den vielen Kindeskindern.
Ich habe 6 eigene Geborene und 2 Adoptivkinder. Und die erste Schwangerschaft war im 5. Monat zu Ende. Und das zweite Kind, die zweite Schwangerschaft, um ja nichts zu riskieren, ein Kaiserschnitt. Das war ein Rhesuskind, was damals noch relativ selten war. Und ist am Blutaustausch gestorben. Ja, das bleibt immer eine Kammer ohne Licht. Der Marcello, der gestern da war, das ist der, mit seinem neugeborenen Baby, von dem habe ich noch kein Bild, das ich aufhängen kann. Und der Marcelito, die haben komischerweise, die haben ja gar nichts, so Kinder aus einem Waisenhaus, gell? Aber einen Namen haben sie gehabt. Und beide Marcello. Jetzt sind sie eben geblieben. Und na, wo ist der Lito? Da, das ist der Marcelito. Der ist schon, also von hier aus gesehen, ist er schon ein Indianer. Aber ganz ein lieber und besonderer Vater.
Fesch.
Beide sind fesch, die offen. Und die größten Österreicher, die wir haben, bitte. Bis zum Trachtenanzug geht das. Und dann kommt immer wieder, Gott sei Dank, wer dazu. Aber manchmal muss ich auch ein Foto austauschen. Bleibt nicht immer bei der ersten Liebe. Ich bin in der Wachau geboren, also in Mautern aufgewachsen. Und ich liebe die Donau. Immer war die Donau schon so ein Teil von ja, unserer Kindheit. Wir sind zur Donau baden gegangen, ohne Aufsicht, was mich heute noch wundert. Ja. Der Herbert ist ja in Krems in die Schule gegangen und also, war diesen Dingen
auch. Der Herbert kann das selber erzählen.
Aber
ja, entschuldigen, dass ich zuerst unterbrochen habe. Ich stamme also aus Straß im Straßertal, Weingegend auch. Und in Krems bin ich in die Schule gegangen, in die Mittelschule. Und dort gab es dann also auch, wie das für Kinder bürgerlicher Eltern gehört, ist eine Tanzschule. Und bei dieser Tanzschule haben wir uns auch kennengelernt, damals schon im Jahre 48. Und daher war die Wachau mir vertraut. Ja, und daher war ich mit dem Gedanken, der von der Sigrun ausgegangen ist, dass wir uns hier etwas suchen, war mir sehr willkommen und sehr vertraut.
Also ihr seid dann wieder zurück in die Gegend, wo ihr euch auch kennengelernt habt.
Ja.
Nach vielen, vielen, vielen Jahren später. Das ist ja schön.
Ja.
Das finde ich sehr romantisch.
Wirklich.
Ist es auch.
Herbert Berger wird 1933 geboren. Nach der Matura in Krems studiert er in Wien Theologie und wird katholischer Priester. Sigrun ist ein Jahr jünger. Sie arbeitet zunächst in der Kunsttischlerei ihres Vaters und absolviert die Fachschule für Holzbildhauerei. Mit 20 Jahren heiratet sie Sepp Bernersdorfer. Sepp ist Entwicklungshelfer beim Institut für internationale Zusammenarbeit. 1964 begleitet sie ihren Mann auf einen dreijährigen Entwicklungshilfeeinsatz nach Bolivien.
Mitreisende Ehefrau, wie das dann verkürzt ausgedrückt wurde, MEF. Also, wenn ich das heute bedenke, ich war ja damals auch nicht am Mund gefallen oder ich habe schon ein Bewusstsein gehabt, aber das sind Sachen gewesen, wo ich mir heute denke, das ist unmöglich. Zum Beispiel hat der von mir an sich sehr verehrte Dr. Winkler zu mir gesagt, ganz privat möchte ich dir sagen, wenn du einer Vergewaltigung anheimfällst, es gibt in Lateinamerika ganz ausgezeichnete katholische Waisenhäuser. Wenn ich das heute noch herkriege, irgendwie ganz laut.
Wer ist der Herr Winkler gewesen?
Das war der Gründer des Instituts für internationale Zusammenarbeit.
Das dann aufgegangen ist in Horizont 3000.
Mitreisende Ehefrau ist Sigrun. Das heißt, sie soll ihren Mann am Einsatzort bestmöglich versorgen und sich um die vier Kinder kümmern, die sie mitbringt. Das tut die 30-jährige Frau selbstverständlich, auch unter den schwierigsten Bedingungen in dem Indianerdorf. Doch sie kann auch das Elend in den armen Vierteln nicht tatenlos hinnehmen. Sie wird aktiv, packt zu, wird immer mehr zur Sozialarbeiterin in den Barrios, den Armenvierteln. In Bolivien wird Tochter Magdalena geboren und Adoptivsohn Marcelo kommt zur Familie. Sie bleiben 3 Jahre. Danach müssen sie ein Jahr zurück nach Österreich. Unterdessen hat Herbert beschlossen, ebenfalls nach Bolivien zu gehen, als Priester.
Dass ich also dann aufgrund der Fehlinterpretation meiner Lebensabsichten, dass ich darum wirklich diesen Weg gegangen bin, ins Priesterseminar. Gut. Ich war sehr begeistert vom Zweiten Vatikanischen Konzil und habe gesagt, ja, man muss also jetzt wirklich hinausgehen, nicht nur als Ordensgeistlicher, sondern auch Weltpriester müssten in die Mission. Und dann also war der ursprüngliche Gedanke, ich gehe auch mit Ihnen nach Bolivien. Aber der Kardinal König, der diese Empfehlung zwar am Konzil beschlossen hat, dass sich Priester melden sollen für Afrika oder Lateinamerika, hat mich nicht gehen lassen.
5 Jahre muss er warten. Dann besucht Herbert einen Vorbereitungskurs auf den priesterlichen Auslandseinsatz im belgischen Ort Löwen. Dort entscheidet er sich, nach Chile zu gehen und bekommt die Erlaubnis der Kirche. Anfang Februar 1968 kommt er dort an. Ein Kontaktpfarrer holt ihn ab und fährt mit ihm nach La Legua, eine Siedlung am Stadtrand von Santiago de Chile, wo vor allem ländliche Zuwanderer leben.
Für mich war das ein irrer Kulturschock, jetzt in den Elendssiedlungen plötzlich da mittendrin zu sein. wo ich rausgeschaut habe, ist nur Elend. Und ich gehe da als normal gekleideter Mensch. Und ich dachte, die müssen mich ja zerreißen. Das ist eine Provokation, bin ich doch für die Leute. Ne? Ich habe nur das Gegenteil erfahren. Nur Freundlichkeit und liebevolle Aufnahme und Respekt. Aber es war sehr schwierig, dort vom Pastoralen her etwas Gescheites zu machen. Ja, und dann ist also Sepp von Sigonsen gekommen. Und dann war, muss ich schon sagen, also für mich die Sigon ganz wichtig, damit ich also weiß, was ich da tun soll.
Sigrun hat in Bolivien gelernt, das Leben für ihre große Familie mit einfachsten Mitteln und unter schwierigen Bedingungen zu organisieren. Sie hat in den Elendsvierteln gearbeitet und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ihre ursprünglich religiöse Motivation für den Hilfseinsatz im Süden hat sich in eine mehr und mehr politische gewandelt. Aus politischen Gründen wollten sie und ihr Mann Sepp nach Chile auswandern, in dieses Hoffnungsland der Linken. Sie haben all ihren bescheidenen Besitz in Österreich verkauft und verschenkt.
Es ist das Jahr 1969 und die Linke bildet in Chile das Wahlbündnis Unidad Popular, dem neben der kommunistischen und der sozialistischen Partei auch kleinere christliche und marxistische Parteien angehören. Die Unidad Popular hat sich die Enteignung der Großgrundbesitzer und die Verstaatlichung der Industrie auf die Fahnen geheftet. 1970 stellt das Bündnis Salvador Allende als Präsidentschaftskandidaten auf.
Was in Chile passiert ist, da war eine politische Situation, die zu Hoffnung berechtigt hat. Ne? Und das wollte man, die Kinder, ich wollte die Kinder.
Schon unter Frei. Also, es war noch die Zeit von Frei. Ne?
Und das war dann wichtig, dass man in Chile konnte man das Wasser trinken.
Auch in Chile beschränkt sich Sigrun nicht auf die Funktion der mitreisenden Ehefrau, sondern arbeitet als Sozialarbeiterin und Krankenschwester. Auch Herbert verlässt immer mehr die Rolle des Seelsorgers, der missioniert und den katholischen Glauben in den Elendsvierteln verbreitet. Ihm gefällt das Programm der Unidad Popular, die den Grund für Elend und Armut vor allem in der Abhängigkeit des Landes von anderen Mächten ortet. In der Kolonialzeit von Spanien, in der Gegenwart von den internationalen Konzernen und den USA. Herbert entspricht der Slogan der Theologie der Befreiung. Nicht Entwicklung brauchen wir, sondern Befreiung. Er ist in Kontakt mit progressiven Priestern der Gruppe Christen für den Sozialismus, was ihn später, nach der Machtübernahme Pinochets, in Gefahr bringen wird.
Ich bin also politisiert worden. Ich habe dann gesehen, unsere sozialen Tätigkeiten sind gut und schön und sie helfen konkreten Menschen, aber es muss eine andere Lösung gefunden werden, nicht? Und das ist einfach eine andere Gesellschaftsordnung. Das ist der Sozialismus und Allende die große Hoffnung, nicht? Und ich bin als braver, gehorsamer katholischer Priester hinübergegangen nach Chile und als Linker, als überzeugter Linker, zurückgekommen.
Sigruns Mann Sepp ist viel unterwegs. Er ist für die kirchliche Agrarreform in Chile und in anderen Ländern tätig, besichtigt Projekte oder gründet Genossenschaften. Sigrun arbeitet unterdessen intensiv mit Herbert in den Elendsvierteln.
Ich habe ja großzügig von Wien ja einen VW-Bus zur Verfügung gestellt bekommen. Nicht wahr? Den hat dann die Sigrun gekriegt. Und die Sigrun ist also die Kranken besuchen gefahren, hat dort an der Poliklinik mitgearbeitet. Du bist auf die Idee gekommen, machen wir einen Kindergarten. Ja, haben wir einen Kindergarten gebaut. Also ich bin in diese soziale Tätigkeit ganz stark durch die Sigrun hineingekommen. Und es war zugleich für mich eine Lösung, sozusagen, ja, meine Existenz zu rechtfertigen. Ja? Weil was die Leute erwartet haben von mir, ja, die Kinder taufen, damit sie gesund werden. Das Haus segnen, weil im Haus ist ein böser Geist. Und deswegen schlagt mich mein Ehemann. Ja? Also ich soll den bösen Geist endlich vertreiben. Und solche Geschichten waren da, wo ich gesagt habe, es ist alles völlig unverständlich für mich und unvereinbar. Also das Haus segnen, damit der Ehemann sich bessert, habe ich mich geweigert. Ja? Also hin und her. Es war eine Desorientierung.
Und da kam dann diese Idee mit dem Kindergarten. Und das war eine ganz schöne Zeit zu arbeiten, weil die Leute waren interessiert, die Arbeitslosen haben gearbeitet. Ich habe für weiß ich wie viele Leute dann auch gekocht, dann, damit die was zum Essen haben. Es war ganz eine schöne Zeit. Ne?
Die Sigrun hat ja auch in einer Siedlung gearbeitet, wo die Meristen, die Meristen aufgebaut haben, die also noch links von der Regierung Agenda standen. Sigrun hat dort also sehr vieles also im sozialen Bereich gemacht.
Ja? Ich werde es dann erzählen.
Ja.
Ja. Und da ist in der Atlegwar eben geplant worden, dieses von den Meristen ist das ausgegangen, ein Terrain zu besetzen, das hat Nueva Havana geheißen, haben es dann getauft. Und mit dem Auto bin ich gefahren und gefahren und gefahren. Ne? Und das war aber alles in der Nacht. Das war ein unheimliches Erlebnis eigentlich und immer die Angst, dass irgendwo Polizei auftaucht. Ne? Aber da gab es ein Gesetz, wenn bis zum Morgengrauen irgendwas aufgestellt ist und eine chilenische Fahne drauf, dann dürfen die Leute nicht gleich wegjagen. Und das hat mich mehr gefährdet. Ja, natürlich, weil kaum nach dem Putsch war das natürlich
Also Nueva Havana war ein Musterbeispiel einer sozialistischen Gemeinschaft auf der Basis. Viele waren arbeitslos. Ja? Einige haben Arbeit gehabt. Die Arbeit gehabt haben, haben für die Gemeinschaft Geld hergegeben. Die keine Arbeiten hatten, die haben dort Gräben gemacht fürs Abwasser. Die haben dort eine kleine Arena gebaut, ja, als Versammlungsraum. Die haben also alles, was an Gemeinschaftsarbeit notwendig war, haben die gemacht. Ja. Erhalten wurden sie von denen, die Arbeit hatten. Ja. Also, und es war eigentlich Nueva Havana in der Zeit, wo es bestanden hat, ein linker Wallfahrtsort.
Nueva Havana bedeutet für rund 1700 Familien Fortschritt und eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Es gibt eine Apotheke, eine Pflegestation für Kinder, in der arbeitslose Frauen auf die kranken Kinder aus dem Viertel aufpassen. In ausrangierten Autobussen findet Schulunterricht statt.
Meine Mutter war Krankenschwester und hat uns viel Sachen vermittelt oder mir hat sie immer interessiert. Und ja, und dann habe ich da in Bolivien erklärt, dass man mit wenigsten Sachen auch noch was tun kann. Ne? Wenn man nichts Steriles hat, muss man halt so lange bügeln, bis das und solche einfachen Sachen. Und durch das Auto war ich ja sehr privilegiert, weil in der Poliklinik, die Vormittag funktioniert hat und wo Schlangen von Leuten immer waren, ne? Die haben ja kein Fahrzeug gehabt. Und da war das sehr willkommen. Einerseits auch mit Krankenschwestern, wohin zu fahren, wie ich noch nicht so mehr ausgekannt habe. Und auch Sachen zu holen oder Leute ins Spital zu führen oder zum Röntgenisieren und was weiß ich. Und dann später oft am Abend noch wohin fahren, Spritzen geben oder wen verbinden oder so. Und ich habe auch die Kinder immer wieder mitgenommen. Das hat ihnen sicher sehr gut getan.
Und für euch beide war es natürlich schon auch, ihr wolltet eigentlich, da habt ihr sehr eng zusammengearbeitet.
Ja, immer enger.
Ja. Stimmt.
Erstens einmal habe ich gern mit ihm zusammengearbeitet, wobei wir ja nicht miteinander mit dem Auto spazieren gefahren sind, sondern jeder hat was anderes gemacht. Aber mein Mann ist auch oft psychisch sehr schlecht gegangen und das war für mich eine schwere Zeit auch. Es hat schon früher angefangen, aber es war in Chile dann sehr, sehr schwer. Und der Herbert war halt immer so im Hintergrund da, mich zu unterstützen. Ne? So hat sich das dann entwickelt.
Sowohl also die Veränderungen in eurer Ehe als auch dann meine Veränderung hatte dann zu dem geführt, was heute Sache ist.
Bei den Wahlen im März 1973 gelingt es dem Bündnis der Rechtsparteien nicht, Präsident Salvador Allende auf legale Weise loszuwerden. Im Juni gibt es einen ersten Putschversuch. Streiks legen das Land lahm, vor allem der große Streik der Fuhrwerksunternehmer, der sich dramatisch auf die Versorgung der Bevölkerung auswirkt. Die rechtsradikale Gruppe Patria y Libertad verübt Attentate auf Stromleitungen, Bahnlinien oder die wenigen LKWs, die noch fahren. Immer wieder gibt es Tote. Das Volk ist zunehmend zermürbt und reif für Veränderung. Am 11. September putschen die Generäle.
An dem Tag, wo der Putsch war, haben wir gesehen, bei einem Kiosk, sagen wir bei uns, der Standl halt, da war Radio und da sind sehr viele Leute gestanden, sind wir auch stehen geblieben. Und da haben wir gehört, dass der Pinochet die Macht ergriffen hat und bin zur Schule gefahren, um die Kinder abzuholen. Und wie ich dorthin kam, nur der Schuldiener hat mich noch gegrüßt. Alle anderen Professoren sind herumgestanden und haben mich so angesagt, jetzt hast du das. Und der Sepp war zu der Zeit auch in Brasilien, wie der Putsch war. Und wir haben im Garten, da war eine Montagegrube und ich habe schon die Flieger kommen gehört und die Bomben fallen. In unserer Nähe war ein Sender, den haben sie bombardiert. Und ich habe die Kinder da runtergeschmissen in die Montagegrube. Und bis ich gemerkt habe, jetzt ist eh schon vorbei. Und trotzdem ist es mir gelungen, bin am Boden gelegen, da bei der Terrasse und habe das Radio eingeschaltet und habe die letzte Rede vom Allende direkt gehört. Das ist ein Schatz für mich.
Am Tag nach dem Putsch, am Morgen des 12. September 1973, macht sich Herbert trotz Ausgangssperre auf den Weg hinaus an den Stadtrand zu Sigrun.
Und gewusst, dass der Sepp nicht da ist und musste dort gute 2 Stunden durch die Siedlungen durchgehen. Ne? Es war bereits strengstes Ausgangsverbot. Ne? Aber in die Siedlungen habe ich mich bewegt wie der Fisch im Wasser. Die Militärs haben sich da noch nicht hineingetraut. Ne? Zur Siedlung rausgekommen, ne? Und die haben mir dann ihre Erlebnisse erzählt. Und dann haben wir dem war der Befehl, ein strenger Befehl, alle Ausländer müssen sich bei der nächsten Polizeistation melden. Aber zur Sicherung gesagt, du, wir müssen uns melden, weil wir wollen ja da bleiben, wir wollen ja nicht Schwierigkeiten haben. Nicht? Zuerst einmal bin ich zur nächsten Polizeistation gegangen, alleine. Die war total vernagelt und zu, die haben es geschlossen, aus Angst vor Überfällen und sind also in die haben sich konzentriert in der nächstgrößeren. Ne? Hallo. Hallo.
Entschuldigung, dass ich euch störe bei wichtigen Dingen.
Na, du störst uns nicht. Na, wunderbar.
Dankeschön.
Entschuldige.
So.
Grüß euch.
Ein überraschender Besuch von Sigruns Bruder und der Schwägerin bringt uns in die Wachauer Realität zurück. Die Besucher haben eine Schale frisch gepflückter Feigen aus ihrem Garten mitgebracht. Eine willkommene Unterbrechung. Sigrun bringt sofort kleine Teller und serviert die Feigen.
Ja.
Es ist super,
ja.
Ich hätte nämlich gestern die Feigen mir holen sollen, aber ich war zu
fest darüber.
Was wollen Sie?
Entschuldigung.
Soll ich den Faden aufnehmen? Also es war so, dass wir uns melden mussten. So sind wir bei strenger Ausgangssperre, kein Mensch auf der Straße, sind wir mal von Haus von der Sigrun hinaus auf die Hauptstraße, das ist eine vierspurige Straße gewesen, aber schon sehr am Stadtrand von Santiago. Und wir haben nicht gewusst, wie wir uns verhalten sollen. Und sie hat gesagt, wir gehen am Straßenrand. Dann habe ich gesagt, na vielleicht glauben Sie, wir sind verdächtig, wenn wir uns da am Rand mehr oder weniger verstecken. Gehen wir genau in die Mitte. Wir kommen dann also dorthin, wo die Polizeistation ist und auch eine Kirche dort steht. Am Kirchturm oben steht einer mit einem Maschinengewehr und schaut, wer da in der Polizeistation selbst. Wir haben uns ausgemacht, wir sprechen kein Wort Deutsch, damit sie, ne, wir reden nur Spanisch. Und wir haben also dort unsere Pässe vorgewiesen und dank Bruno Kreisky und Österreichs Neutralität waren wir für sie unverdächtig.
Dort in der Polizeistation hat den Herbert einer gefragt, sind Sie vielleicht einer von diesen linken Kuras? Er hat nichts gesagt. Und dann hat einer zum anderen gesagt, beim Telefon, dass sie ein Mitglied einer so einer Zeichengruppe, die die Wandmalereien gemacht haben, der hat gesagt, mit dem Maschinengewehr haben wir es in der Mitte durchgeschossen. Wir haben es in zwei Teile geteilt mit dem Maschinengewehr. Dann ist schon alles vergangen.
Die Militärs gehen mit ungeheurer Brutalität vor. Sofort nach dem Putsch beginnt eine Hetzjagd nach politischen Gegnern. Tausende werden ermordet, Zehntausende in Sportstadien und Lagern gefangen gehalten, gefoltert. Hunderttausende Menschen sind gezwungen, ins Exil zu gehen.
Und dann sind Gefolterte, wenn ich nur an die Monika denke, die ist gekommen mit solchen Blutergüssen, dass wir dann einen Arzt noch geholt haben, der Blut ausgesaugt hat mit so dicken Nadeln, weil es war so voller Blutergüsse war. Und in den Neuwahr Warner, wie es erst einmal hing, ich war ja so blauäugig, ich habe mir gedacht, oh, stell das Auto ein bisschen weiter weg hin und geht zu Fuß. Und dann habe ich schon einen Poncho angehabt. Und Poncho war sowieso schon verdächtig, weil da kann man Waffen verstecken. Wie ich reingekommen bin, haben die einmal geschrien, Quita del Poncho. Man denkt, warum soll ich einen Poncho ausziehen? Quita del Poncho. Dann habe ich ihn halt ausgezogen und dann haben sie mir aufgeklärt, dass das. Aber da waren viele Kinder schon Waisenkinder und Männer weg. Und, ja.
Ich meine, es war der Putsch, die Bombardierung der Moneda.
Der ja, Sender.
Die Straßen alle leer, nur die gepanzerten Fahrzeuge der Militärs unterwegs. Aber in der Nacht, ich weiß nicht, wie lange, aber es hat, glaube ich, Wochen gedauert. Ununterbrochen Schüsse. Ununterbrochen Schüsse, nicht? Entweder es war irgendwo ein Widerstand oder sie haben einfach die Leute so erschossen, das wissen wir es ja nicht genau. Du hast ja mehrmals mit dem Auto gefahren, bist Tote auf der Straße gesehen.
Ja, ja. Unter anderem bei den sind die Leute zu mir gekommen, also von der Poliklinik und so. Ich soll mit ihnen die Angehörigen suchen fahren. Und da hat es drei Plätze gegeben. Eine bei den Gaswerken, also Brücke, und im Rio Mapocho. Und eine bei einer Straßenkreuzung ein bisschen außerhalb. Und ich bin oft gefahren. Und ein einziges Mal haben wir wen, also gefunden.
Einen Toten.
Einen toten jungen Burschen. Und da ist ein junger Soldat dabei gestanden und die hat gesagt, ich habe die Mutter und die Schwester im Auto gehabt und wir wollten heute den Toten gleich mitnehmen. Er hat gesagt, nein, das geht er nicht, das kann er nicht machen. Wir sollen einen Sarg bringen, dann können wir mit. Und dann bin ich gefahren mit denen in der Straße Santa Rosa, da sind die billigen Sarggeschäfte, alles ausverkauft. Bis wir zu den teuren Sarggeschäften gekommen sind, dann habe ich einen teuren Sarg gekauft. Und wenn wir wieder zurückgekommen sind, war der weg. Alle Toten waren weg, nur mehr so blutige Zeitungsfetzen und schwarze Flecken am Boden. Dann habe ich die Frau und die Schwester wieder heimgeführt, die Mutter und die Schwester. Und den Sarg habe ich denen auch wieder zurückgegeben.
Sigrun, Sepp und Herbert wollen in Chile bleiben. Doch es kommt der Zeitpunkt, wo sie feststellen, es geht nicht mehr. Denn auch für sie wird es aufgrund ihres politischen Engagements immer gefährlicher.
Es wird immer enger, ne?
Ja, man muss verschwinden, nicht? Und dann, jetzt so wie es bei dir war.
Ja, ich habe zu Hause angerufen und da hat der Hermann gesagt, wir haben Besuch. Na, das heißt Hausdurchsuchung. Und ich habe mir gedacht, Hausdurchsuchung, naja, die kommen halt und gehen durchs Haus, aber in Wirklichkeit ist das ganz anders, sondern auf allen umliegenden Dächern stehen die Soldaten und ein Haus wird durchsucht. Und die haben so einen Spähwagen, heißt das, glaube ich, gehabt und da ist einer umgesessen und hat immer mit dem Maschinengewehr so dumm gespielt. Und die Kinder sind da gestanden, haben sich das angeschaut. Und ich habe so Angst gehabt, wenn der losdrückt, der schießt die Kinder. Und da habe ich die drei Kleinen, vier, habe ich auf das Auto aufgesetzt. Und da hat sich der Soldat ein bisschen bemüht, dass die nicht runterfallen. Und die Gefahr war weg, also weg, aber jedenfalls.
Geringer.
Und dann haben sie aber nichts gefunden als eine Rechnung von einem Abschleppseil, das eh schon hin war. Da haben sie drauf herumgeritten, aber sie haben nichts gefunden, weil wir haben die Sachen vorher schon.
Was haben sie gesucht?
Literatur, Platten. Nein,
Waffen.
Waffen.
In erster Linie natürlich Waffen.
Waffen haben wir sowieso ja. Nicht gehabt, aber.
Aber.
Wie bekannt kennt, der Waffen hat.
Aber es war auch eben linke Literatur, war eben ein Beweis, dass man linker ist. Ja.
Die Schallplatten waren auch ein wichtiges Indiz. Von den Sängern, die damals Hilla Bayon oder der Victor Jara.
Te recuerdo amando la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
In Lateinamerika gibt es die Tradition, Botschaften für Schutzsuchende zu öffnen. Nach dem Putsch in Chile tun dies auch einige europäische Länder, wie etwa die Schweiz oder Schweden. In Wien hat die Regierung Kreisky beschlossen, Flüchtlinge aus Chile aufzunehmen. Doch der österreichische Botschafter in Santiago ist nicht der Meinung, dass er seine Tore öffnen muss.
Sehr viele Leute, die wir vorher nicht gekannt haben, haben sich an uns gewandt, dass wir sie in eine Botschaft hineinbringen. Und das war eigentlich unsere Haupttätigkeit vom Putsch, bis wir selber also weg mussten, dass wir versucht haben, Leute in Botschaften unterzubringen.
Wir sind zum Botschafter gepilgert und haben ihn ersucht, ob wir also hier Leute, die gefährdet sind, in die Botschaft bringen können. Er hat uns völlig empört abgewiesen, weil ich sage Ihnen was. Wer irgendetwas angestellt hat, der muss sich eben auch der Bestrafung stellen. Und wer nichts angestellt hat, wird von dieser Regierung nichts zu erwarten haben. Gut, es war ein zweiter Besuch dann mit einem Ehepaar aus Bolivien. Er war Universitätsprofessor, die eben geflüchtet sind nach Chile und die jetzt nicht wussten, wohin. Und wir haben also versucht, die dort wirklich hineinzubringen. Der Botschafter hat uns rausgeschmissen. Und da hat mehrmals mit dem Kirchschläger telefoniert. Und der Kirchschläger hat gesagt, also ich soll nichts mehr unternehmen, keinen Versuch mehr. Der hat mir gesagt, die österreichische Regierung hat beschlossen, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja? Aber der Botschafter hat gesagt, ich bin kein Gefängniswärter. Nix.
Schließlich schickt Außenminister Rudolf Kirchschläger aus Wien einen Sonderbeauftragten, Paul Leifer. Der Botschafter wird seiner Funktion enthoben und nach Wien zurückbeordert. Der Sonderbeauftragte übernimmt vorübergehend die Funktion des Botschafters. Dadurch können Sigrun und Herbert weitere Flüchtlinge in die Botschaft bringen. Bis auch das nicht mehr geht.
Es war so, dass jemand, der uns besucht hat, war verdächtig, das Telefon war überwacht.
Nein.
Das Auto war bekannt, das war einfach nicht mehr, wir haben nichts mehr tun können. Es war eher ein Schaden für die Leute, die sich an uns gewandt haben.
Es war in dieser Zeit, also es war etwa 6 Wochen nach dem Putsch, sind wir weg von Chile. Ne? Ende Oktober war es. Wir sind, glaube ich, bei uns da angekommen am 30. oder 31. Oktober. Ne? Sind wir in Wien angekommen.
Die unfreiwillige Rückkehr ist überaus schwierig. Sie stehen vor dem Nichts, müssen von Grund auf neu anfangen. Sigrun und Sepp, die für immer in Chile bleiben wollten und alles verkauft haben, haben nicht einmal eine Unterkunft. Sigrun muss ihre 8 Kinder aufteilen und bei Freunden und Bekannten unterbringen. Sie selbst schläft bei entfernten Bekannten auf dem Sofa. Ihr Mann Sepp geht schon bald wieder nach Chile zurück. Alleine. Seine und Sigruns Wege trennen sich zunehmend. Herbert stellt unterdessen fest, dass ihn mit der Amtskirche nicht mehr allzu viel verbindet.
Wir sind also spät in der Nacht, am 31. waren wir in Straß, meine Eltern. Wir sind die Nacht vorher durchgeflogen. Wir hatten diesen ganzen Stress drüben, alles. Und in der Früh holt mich meine Mutter am Sonntag, du musst zur Messe. Ich war derartig wütend und fertig, war aber immer noch folgsam und stehe dann dort bei dem Altar. Ich habe mich mit dem Messbuch nicht mehr auskennt. Die Leute haben das überzogen. Ich habe dann eine Predigt gehalten, wo niemand was irgendwas verstanden hat. Aber ich hatte große Lust, mir das Messgewand vom Leib zu reißen und hinzuschmeißen. Das waren meine Gefühle. Und beherrscht habe ich mich. Ja. Darum habe ich gesagt, ich kann nicht vorgehen, das geht nicht. Ich mache vielleicht was bei der Caritas oder irgend sowas. Nicht? Jugendseelsorge. Na, glaubst du, hat der Gretel gesagt, wir lassen uns die Jugend von dir verderben.
Um sein Überleben zu sichern, kümmert er sich zunächst im Innenministerium um chilenische Flüchtlinge, wird Mitarbeiter im IFES-Institut und im Dr. Karl-Renner-Institut. Schließlich tritt er in die Sozialistische Partei ein und arbeitet in der Parteizentrale in der Löwelstraße. Der nächste Schritt ist ein logischer und innerlich längst vollzogen.
Der Vorgang ist halt der, man schreibt also dem Bischof einen Brief, dass man also das Priesteramt nicht mehr ausüben will. Dann kommt ein Brief zurück, wo drinnen steht, also strengstens verboten, jetzt also noch irgendetwas aus diesem Ritus zu machen. Und dann kommt ein Brief mit einer Vorladung zum kirchlichen Gericht. Und das war ein gutes Gespräch dort, war in Ordnung. Und nur der ist halt gewohnt, dass die Leute das wollen, weil sie heiraten wollen. Ja? Und ich habe gesagt, nein, meine Gründe, warum ich hier ausscheide, sind politischer Art. Ja? Ich kann das, was die Kirche vertritt in Sachen Chile, aber auch sonst rundherum, ich kann das als Priester nicht mehr vertreten. Ich bin völlig anderer Meinung und ich möchte aus diesen Gründen zurücktreten. Naja, das kann ich nicht einschreiben. Da kriegen Sie nie diese, wie heißt es dann?
Dispens.
Kriegen Sie nie die Dispens. Sag ich, naja, und außerdem ist die Frau, mit der ich lebe, die ist verheiratet, ne?
Geschieden, hast du gesagt.
Geschieden. Verheiratet gewesen. Oh, ich hat gesagt, na, da haben wir ja gar keine Chance. hat mich nicht weiter belästigt.
Die Erlaubnis der Kirche, das Priesteramt niederzulegen, hat Herbert bis heute nicht. Sigrun und Herbert bleiben politisch aktiv und sie bleiben Chile eng verbunden. Sie gründen die Gruppe Christen für Chile und sie sind vor allem in der Chile-Solidaritätsfront aktiv. Gleich nach ihrer Rückkehr nach Österreich 1973 wird Herbert Vorsitzender der neu gegründeten Chile-Solidaritätsfront. Dort dominiert anfangs die Arbeit mit den Flüchtlingen aus Chile, denen Österreich unter Bundeskanzler Bruno Kreisky großzügig Asyl gewährt. Bis Mitte der 1980er Jahre kommen rund 1500 Chilenen nach Österreich.
Ganz wichtig war, wie wir von Chile zurückgekommen sind, als die Versager, die Linken, die haben ja alle früher alles besser gewusst. In der Beziehung, es war mir gleich, weil ich habe gewusst, was war und habe nichts bereut. Aber für mich war das dieses Kommen der anderen Chilenen, die nach und nach also doch dann aus der Botschaft nach Wien gekommen sind, der Kontakt mit denen und der Versuch, ihnen irgendwie diese Situation zu erleichtern, die Gründung von der Chile-Front und die Mitarbeit dort oder Christen für Chile und diese Veranstaltungen, die es gegeben hat, wo Politiker dann auch gekommen sind und die Kinder haben damals schon so jung waren, unsere Buben mit anderen Chilenen musiziert. Das hat mir den Übergang erleichtert. Die Chilenen, die ich kenne, die waren nur herzlich mit mir, nur gut. Ich habe nie ein negatives Erlebnis gehabt mit irgendwelchen Leuten in Chile nicht und mit den Flüchtlingen schon gar nicht. Und das war für mich ganz wichtig. Und die Beziehung unserer Kinder, alle eigentlich, die damals das nicht so mitgekriegt haben, mit Chile und mit der Musik und so weiter, das hat was.
Atacama heißt die Gruppe, die Sigruns Söhne gegründet haben. Wir wollen, so das Motto von Atacama, unsere Erinnerung an die schönen und aufregenden Jahre in Lateinamerika wachhalten und die Bemühungen um eine bessere Zukunft der Menschen auf diesem Kontinent unterstützen. Das ist auch Sigrun ein Anliegen. Gemeinsam mit Johanna Donal, Eva Kreisky und anderen Frauen gründet sie 1982 die Frauensolidarität. Der Verein für feministisch-entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit bringt auch die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Frauensolidarität heraus. Sigrun hat dabei an ihren ersten Einsatz in Bolivien gedacht. Wie wenig wurde sie damals darauf vorbereitet, was sie in dem Indianerdorf erwarten würde? Mit der Frauensolidarität möchte sie erreichen, dass mehr über die Länder des Südens und die Lebensbedingungen dort bekannt wird. Entwicklungshelferinnen wie sie hatten in den 1960er Jahren, lange vor dem Internet, kaum Möglichkeiten, sich vorweg über ihren Einsatzort zu informieren.
Die sind total in der Luft gehängt. Und es war mir wichtig, dass es jemand gibt, der sie informiert, was ihnen bevorsteht. Das war eigentlich mein Hauptinteresse. Und auch über die Situation der Frauen informiert, damit man die Möglichkeiten oder die gleichen Anliegen besser erkennt und dass gewisse Projekte unterstützt werden, dass Frauen hinüber oder dorthin geflogen sind, die Situation gesehen haben und ein Gefühl dafür bekommen haben, wie die Frauen woanders leben.
Sie selbst hat für ihre Arbeit mit den Frauen in den Barrios in Bolivien oder Chile nie Geld bekommen.
Und ich habe ja nie was verdient. War natürlich auch nicht angemeldet, nie. Und habe dementsprechend da jetzt keine Pension. So nebenbei, aber gut, so ist es. Aber Wahnsinn und auch nicht. Ich denke mir, wie ich jung war, habe ich Sachen leisten können. Natürlich wäre es für uns jetzt von großem Vorteil, wenn wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hätten, Kinder zu unterstützen oder sonst was. Aber eigentlich reut mir nichts.
Dann rutscht du hinüber und ich rutsche ja danach.
Fällt noch was? Wollt ihr Wasser trinken?
Ja.
Oh,
aber.
So schaut es dir, wenn ich dir schenke.
Ja, danke. Dann schauen wir mal.
Willst du den Kuchen?
Bist du ein, ja, bist du ein Schlagowas?
Ja.
Oh.
Großartig. Na sicher. Auf den haben
so schöne Blähungen.
Auf den haben wir schon gefreut. Auf den
ja.
Ich habe so gern diese weiße Glasur auf irgendwas drauf. Das ist immer so beruhigend süß.
Danke.
...1987, fast 40 Jahre nachdem Herbert und Sigrun einander in der Tanzschule in Krems kennengelernt haben, heiraten sie. 2012 haben sie ihre silberne Hochzeit gefeiert.
Chile, der Putsch und die Liebe. Die Geschichte von Sigrun und Herbert Berger.
Ja, es ist relativ einfach, aber wir haben zwei unterschiedliche Versionen. Die Sigrun sagt, naja, das war ja allgemein bekannt, du willst Pfarrer werden. Ne? Und damit also war ich tabu für sie. Meine Version ist, ich habe die Sigrun in der Tanzschule gesehen und mein Herz ist also sofort in Flammen aufgegangen.
Kalmer.
Und mir war ja schüchtern, furchtbar schüchtern. Und inzwischen hat die Sigrun also diese Schüchternheit falsch verstanden, ne? Und hat sich verliebt und verheiratet, Kinder gekriegt. Ja, lange Zeit war sie mir sozusagen entfremdet.
Wir sind immer in Verbindung gewesen. Immer.
Ja, ja, in Verbindung sind wir schon gewesen. Die hat nicht aufgehört. Da warst du ja eigentlich hartnäckig.
Nicht alles so.
Stimmt nicht alles, was ich sage.
Feature von Judith Brandner. Gesprochen haben Nikolaus Kinski, Stefan Pokorny und die Autorin. Technik Elmar Peinelt. Redaktion Elisabeth Stratka. Bibliothek. Sigrun und Herbert Berger, Zerstörte Hoffnung, gerettetes Leben. Chilenische Flüchtlinge und Österreich. Mandelbaum Verlag 2002. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2013.